Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob schlechte Laune eigentlich ansteckend ist? Also ich meine, wenn Menschen, die sonst eigentlich ganz zivilisiert und nett sind, plötzlich aggressiv werden, bloß weil alle anderen im Raum auch sauer sind? Und wenn schlechte Laune ansteckend ist, was ist noch ansteckend? Ist auch Gewalt ansteckend? Sind Revolutionen ansteckend? Fake News? Börsencrashs? Dieser Frage gehen wir heute nach in unserem Sachbuchmagazin. Wir versuchen, versteckte Ansteckungsgefahren herauszufinden. Wir suchen nach verdeckten Gesetzmäßigkeiten, Regeln, nach Strukturen, die wir sonst gerne mal übersehen. Und dabei geht es um Macht, es geht um Würde und es geht um Geld. Die Lesart, herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn wir uns aktuelle gesellschaftliche Krisen ansehen, also eine Pandemie, davor hatten wir eine Finanzkrise, gleichzeitig haben wir eine massive Zunahme von Fake News, dann klingt es erstmal, als wären es völlig getrennte Krisen, die nichts miteinander zu tun haben. Der britische Mathematiker und Tropenmediziner Adam Kucharski, der meint aber doch, die haben was gemein, und zwar die Art und Weise, wie sie sich verbreiten. Also egal ob Fake News, egal ob Börsencrash oder Pandemie, das alles folgt dem Gesetz der Ansteckung. So lautet zumindest der Titel seines Buches, das er darüber geschrieben hat, Das Gesetz der Ansteckung. Und Vera Linz hat das Buch für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, wenn er davon ausgeht, dass das irgendwie vergleichbar ist, inwiefern denn vergleichbar?
Ja, da lassen sich tatsächlich Parallelen ziehen. Und es ist seit Jahren auch in Expertenkreisen bekannt, dass sich bestimmte Abläufe vergleichen lassen mit dem Verlauf von Epidemien und dass die Kenntnis darüber sehr hilfreich sein kann gegen solche Krisen, also Bankensystem, Zusammenbruch, Verbreitung von Fettleibigkeit, Fake News, gegen diese Krisen vorzugehen. Allerdings, so die Kritik von Adam Kucharski, werde in den Medien viel zu wenig über die Details berichtet, also darüber, warum es zur Ausbreitung kommt, was die Ausbreitung dann befeuert und wie die genau abläuft. Und darum will er mit seinem Buch ein breiteres Publikum über die Grundmuster von Virusepidemien aufklären, um dann Schlüsse für andere Bereiche zu ziehen.
Jetzt ist er, ich habe es gesagt, Tropenmediziner, kennt sich aus mit Hygiene, kennt sich aus mit Epidemien. Und er schreibt auch an einer Stelle, er wolle die Grundmuster einer Virusepidemie erstmal erklären. Das klingt ziemlich theoretisch. Gleichzeitig will er ja ein breites Publikum erreichen. Klappt das, dieser Spagat?
Ja, das klappt tatsächlich. Das kriegt er sehr gut hin. Und man merkt auch, wie wichtig es ist, erstmal das Grundmuster einer Virusepidemie zu verstehen, um dann später eben andere Beispiele betrachten zu können. Kucharski macht erstmal klar, die wichtigsten Werkzeuge sind Daten und mathematische Modelle. Und wie die ersten Berechnungen von Infektionen entstanden sind, das zeigt er in einem historischen Rückblick. Da verwebt er sehr gekonnt, finde ich, Geschichten und Theorie miteinander. Er schildert die Suche nach einer Idee, wie man Malaria bekämpfen kann. Da gab es ja viele Vorstellungen, wie die sich verbreitet. Und als dann klar war, dass das über Moskitos passiert, hat der spätere Nobelpreisträger Ronald Ross im 18. Jahrhundert mit seinen Analysen den Grundstein dafür gelegt, die Tropenkrankheit zu besiegen. Und das war ein ganz großer Durchbruch, nämlich die Erkenntnis, dass das nur mit mathematischen Modellen funktioniert. Und Kucharski erklärt dann die vier Hauptphasen einer Epidemie, Auslöser, Wachstum, Maximum und Rückgang und die ganz wichtigen Kategorien R-Wert, also wie groß ist die Ansteckungsgefahr, Superspreader und die Struktur des Netzwerkes, also wie wir miteinander verbunden sind. Und er unterlegt das mit vielen Studien und Grafiken, die demonstrieren, bei welchen Zahlen was wie in einer Epidemie passiert und was natürlich auch dafür sorgt, dass sie zu Ende geht. Und das hat er, finde ich, schon sehr anschaulich dargelegt.
Superspreader, Begriffe, die wir mittlerweile auch alle kennen. Wie überträgt er denn dann jetzt dieses Wissen auf andere Bereiche in der Gesellschaft?
Wichtig ist, dass das überall immer ein bisschen anders verläuft, aber die Grundmuster anwendbar sind. Im Alltag etwa, da gibt es soziale Ansteckungseffekte. Im Fall von Adipositas, Fettleibigkeit, hat man zum Beispiel herausgefunden, dass das übertragen wird über das Freundesnetzwerk. Oder besonders drastisch fand ich die Untersuchung dazu, wie sich Waffengewalt verbreitet. Da hat man kartografische Darstellungen gemacht und festgestellt, dass die Clusterbildung von Tötungsdelikten in US-Städten Karten mit Cholera-Fällen in Bangladesch ähnelt. Oder historische Karten, die Ausbrüche von Morden in Ruanda darstellen, die zeigen ähnliche Muster wie Cholera-Ausbrüche in Somalia. Und wenn man das weiß, dann kann man eben entsprechend intervenieren. Und spannend auch, Online-Informationen haben eine geringe Ansteckung, also einen geringen R-Wert. Selbst die beliebtesten Facebook-Inhalte sind 10-mal weniger ansteckend als die Masern. Wenn sie sich aber so stark verbreiten, dann sorgen in der Regel bekannte Persönlichkeiten oder Medien dafür, dass Ideen auch Fake News populär werden, also wie Superspreader. Und ein weiteres Beispiel, das er bringt, ist die Finanzwelt. Seit über 15 Jahren denkt man da schon über Ansteckungen nach und nutzt inzwischen auch epidemiologische Analyseverfahren und hat festgestellt, die Krise 2008 zum Beispiel, die hat einer Seuche geähnelt.
Ich habe jetzt am Anfang gedacht, er meint das eher metaphorisch, dass das so ein Gesetz der Ansteckung gibt, aber das ist eigentlich im Grunde wirklich buchstäblich gemeint.
Tatsächlich, also das ist nicht metaphorisch gemeint. Man kann tatsächlich von einer Ansteckung sprechen. Die Fachleute nennen das Financial Contagion, finanzielle Ansteckung. Und die passiert deshalb, weil es Querverbindungen zwischen den Banken gibt. Da wird das, sag mal in Anführung, Virus nach dem Domino-Prinzip weitergegeben. Im Falle des Börsencrash 2008 war das so, dass eine Blase entstanden war, die ist ausgebrochen. Dann ging die Investmentbank Lehman Brothers pleite. Und diese große Bank konnte die Ansteckung sehr weit verbreiten, als sie unterging, denn sie hatte Geschäftsbeziehungen zu über 1 Million Gegenparteien. Es war also ein Riesennetzwerk, das dahinter stand. Und diese Pleite war dann quasi wie ein Superspreader-Event, das andere mit sich gerissen hat.
Dieses Wissen hilft uns natürlich nur, wenn wir es nutzen, um künftige Epidemien in diesen verschiedensten Bereichen zu vermeiden. Wird das tatsächlich schon umgesetzt, genutzt, dieses Wissen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Adam Kucharski immer wieder anspricht. Man könnte tatsächlich viel mehr Risiken eindämmen, wenn man die richtigen Lehren daraus zöge. Da wird aber viel zu wenig gemacht. Ich sage mal Beispiel Finanzmarkt. Da gab es den Vorschlag, ein Trennbankensystem zu schaffen, um eben solche Ansteckungen zu verhindern. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Wo man sehr erfolgreich Erkenntnisse umgesetzt hat, das war in Chicago bei der Bekämpfung von Waffengewalt. Da hat man gesagt, wenn wir einen Ausbruch eindämmen wollen, müssen wir potenzielle Übertragungswege erkennen und kappen. Und dann hat man gesehen, ein Übertragungsweg von Gewalt ist Vergeltung. Und dagegen hat man das Mittel Cure Violence geschaffen. Man hat sich sozusagen dazwischen gestellt und damit verhindert, dass es zu Vergeltungsschlägen kommt. Und damit ist die Gewalt wirklich signifikant zurückgegangen. Das ist hochspannend. Aber solche Art von Intervention wird leider viel zu wenig angewandt. Und man kann sich nur wünschen, dass dieses Buch dazu beiträgt, solche Dynamiken mehr ins Bewusstsein zu holen.
Und dieses Buch, das heißt Das Gesetz der Ansteckung, was Pandemien, Börsencrashs und Fake News gemeinsam haben. Vera Linz hat es uns erklärt hier im Deutschlandfunk Kultur und wenn Sie es kaufen wollen, es ist von Adam Kucharski geschrieben, erschienen im Hirzel Verlag und es kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer zahlt, schafft an. Das hat mein Opa früher immer gesagt. Und es gibt ja eine ganze Menge von diesen Redewendungen. Also wer bezahlt, bestimmt die Musik. Wer das Geld hat, hat die Macht und so weiter. Aber warum ist das so? Warum ist das Kapital so mächtig? Die Frage klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist sie gar nicht. Und auch die Antwort darauf ist gar nicht so banal. Zumindest nicht, wenn wir Katharina Pistor folgen. Die Freiburger Juristin und Professorin an der Columbia Law School, die kennt sich aus mit Geld und Finanzen und Eigentumsrecht. Und sie hat eben eine Antwort gesucht auf diese Fragen und sie findet die Antworten im Eigentumsrecht oder noch grundsätzlicher eben im Recht. In das Recht sei nämlich die Macht des Kapitals eingeschrieben, behauptet sie. Und sie nennt das in ihrem Buch den Code des Kapitals. Und darüber rede ich jetzt mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Hallo.
Hallo, Herr Rabhansel.
Was genau ist gemeint mit dem Code des Kapitals?
Naja, Frau Pistor untersucht die Rechtsgeschichte, die Rechtsentwicklung in England vor allem, aber auch in den USA. Und sie stellt fest, dass Kapitalismus eigentlich so seit 3 Jahrhunderten in das Recht eingeschrieben wird, da wo er vorher noch nicht war. Und dass dadurch im Grunde heute jedes Recht auf Kapital, auf Vermögensbildung, auf Vermehrung des Kapitals und des Vermögens ein Privileg genießt gegenüber vielen anderen Rechten. Und das beklagt sie, das beschreibt sie und sie beschreibt eben auch, wie das am Ende eben nicht nur die Reichen begünstigt und die Vermögenden, sondern eben auch die Ungleichheit verschärft. Und sie sagt auch, das demokratische Gemeinwesen untergräbt.
Erklärt sie das an Beispielen, was das heißen soll, dass das Kapital privilegiert wird durch das Recht?
Ja, sie hat sehr viele Beispiele und am einfachsten ist vielleicht das Beispiel, das sich mit Grund und Boden beschäftigt. In den vielen Gesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit gab es keine Eigentumsrechte an Grund und Boden im engeren Sinne, sondern die Grund und Boden waren denjenigen, die darauf saßen, zur Nutzung übergeben. Und dann fängt es eben an, dass man Eigentumsrechte auf Boden kodifiziert. Sie nennt das eben Kodieren. Es wird Eigentum eingetragen und damit wird dieses Eigentum übertragbar, es wird verkäuflich und es gibt aber eben auch besondere Rechte, die der Staat den Eigentümern einräumt. Und das ist eben das, was sie im Grunde als Prinzip formuliert, was dann später auf alle anderen Vermögensbereiche, Einkommensklassen auch übertragen wird und was heute eben selbst bei Gencode, bei Daten oder in der Natur auch gilt.
Das Gemeine daran ist ja, das kommt uns heute so selbstverständlich vor, dass wir es gar nicht bemerken. Also wie ist denn Katharina Pistor auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Code des Kapitals zu untersuchen?
Naja, sie hat angefangen, sich in der Finanzkrise mit der Frage zu beschäftigen, wie konnte das passieren, was ja viele Juristen getan haben, was auch viele Ökonomen getan haben. Und sie hat dann angefangen, sich darüber zu wundern, dass man sich eben immer mit Gier beschäftigt oder mit Kapitalmarktmechanismen, aber wenig schaut, auf welcher Grundlage passiert es eigentlich. Und eben diese Antwort, aber es war doch alles legal, hat sie dann misstrauisch gemacht und sie hat eben nachgeschaut, nachgelesen und hat dabei dann festgestellt, es war eben nicht nur alles legal, sondern das Recht konstituiert den Kapitalismus. Also es ist ursächlich dafür.
Das heißt natürlich schon auch, das Recht ist quasi ungerecht. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, irgendwie das Ganze würde Ungleichheit verschärfen. Inwiefern?
Naja, das sagt Frau Pistor. Ich
teile
das nur bedingt. Mhm. Aber sie sagt halt eben, allein die Tatsache, dass das, was demokratische Staaten ihren Bürgern versprechen, nämlich Rechtsgleichheit, die Gleichheit vor dem Recht, ist eins der Grundprinzipien des demokratischen Staates. Das wird verletzt, weil man eben heute sieht, dass Rechtsanwälte, teure Rechtsanwälte, die für viel Geld für ihre Mandanten arbeiten, eine Ungleichheit im Recht zuerst herstellen und die dann auch zu einer Ungleichheit im Einkommen, im Vermögen, im Kapital führt. Und diese Ungleichheit heißt halt, es kann nicht mehr jeder sich darauf verlassen, dass sein Recht gleich dem eines jeden anderen ist, sondern Menschen, die reich sind, die viel Vermögen haben, die Kapital besitzen, die in der Lage sind, Kapital zu kodieren, wie sie das nennt, die sind den anderen gegenüber privilegiert.
Was ist an dieser Forschung neu oder auch wie überzeugend ist das? Sie haben da gerade schon so ein bisschen eingeschränkt, dass es Sie nicht ganz überzeugt.
Ja, neu ist wirklich die Herleitung des Kapitalismus aus dem Recht. Das ist interessant, das ist auch wirklich faszinierend zu lesen. Es ist für Laien ein bisschen anstrengend, das zu lesen, aber es lohnt sich. Es ist wirklich ein interessantes und auch intellektuell herausforderndes Buch. Was mich nicht ganz so überzeugt, ist dieser Fatalismus, der am Ende steht. Also sie hat am Ende ein paar Seiten nur, wo sie sich mit der Frage beschäftigt, was kann man dagegen tun, wenn man die These akzeptiert, dass Recht tatsächlich den Kapitalismus begründet und die Ungleichheit verschärft.
Jeder Staat könnte es eigentlich ändern.
Nee, eben nicht. Also da ist sie eben schon auch sehr klar und sagt halt, natürlich haben Staaten den Kapitalismus ja mitgeschaffen, die haben das Recht ja auch geschaffen, so wie es heute ist, weil es eben Gesellschaften stabilisiert und weil man sich eben auch in ganz komplexen Situationen gar nicht mehr anders verhalten kann. Also dieses Recht, was wir heute haben, ist über 3 Jahrhunderte entstanden und das macht man mal nicht eben mit einem Federstrich wieder weg. Und sie sagt eben auch, es gibt natürlich widerstreitende Interessen. Die Nationen möchten eben gerne gute Wirtschaftsstandorte sein und sorgen deshalb auch für das Kapital und geben ihm Privilegien. Aber was sie unterschlägt oder finde ich jedenfalls unterzeichnet, ist, dass Staaten eben doch nicht ganz wehrlos sind. Und wenn man sich einfach nur mal anschaut, zum Beispiel das europäische Recht beim Datenschutz und im Umgang mit Daten, das wird im Moment von fast allen großen, auch amerikanischen Konzernen angewendet, weil es das anspruchsvollste ist und weil es für diese Konzerne sich nicht lohnt, unterschiedliche Rechtsgebiete für sich aufzumachen. Also Frau Pistor beklagt halt, dass jeder sich das Rechtsgebiet aussuchen kann, in dem er unterwegs ist. Auf der anderen Seite zeigt sich aber jetzt eben auch, dass sich Rechtsgebiete ausdehnen und ausweiten können, wenn man sich zumindest mit ein paar größeren Staaten darauf einigt. Und das scheint mir bei Frau Pistor doch ein bisschen zu kurz zu kommen.
Ursula Weidenfeld sagt das über das Buch Der Code des Kapitals, wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft von Katharina Pistor. Das kostet 32 Euro und ist bei Suhrkamp erschienen. Dankeschön, Frau Weidenfeld.
Danke Ihnen, Herr Rapansel.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Thema sind ja heute hier Strukturen, also so Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Welt funktioniert. Heute sind das ganz klar Algorithmen. Im Digitalzeitalter stecken Algorithmen überall. Sie empfehlen uns ja nicht nur die nächste Serie im Streamingdienst, sie zeigen uns nicht nur den kürzesten Weg nach Hause, sie helfen auch, seltene Krankheiten zu diagnostizieren zum Beispiel. Und sie haben die Digitalkonzerne zu den mächtigsten Unternehmen der Welt gemacht. Daneben kann die Realwirtschaft oft einpacken. Über diese Macht der Digitalkonzerne haben Viktor Mayer-Schönberger und Thomas Ramge ein Buch geschrieben. Machtmaschinen, so heißt der Titel. Viktor Mayer-Schönberger ist Big Data-Fachmann, Experte für Internetregulierung und seit ein paar Jahren auch im Digitalrat der Bundesregierung. Thomas Ramge ist Wissenschaftsjournalist und jetzt zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, Herr Ramge.
Hallo, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Diese Machtmaschinen, diese Konzerne, die sitzen ja in aller Regel in den USA und in China. Wir hier in Europa, wir scheinen da ziemlich abgedrängt und außer, ja, eigentlich spielen wir keine Rolle mehr, außer vielleicht so einzelnen Ausnahmen wie Spotify aus Schweden. Sie stellen aber in Ihrem Buch klar, das liegt weder an den Rechnern noch Speicherkapazitäten, weder an den fehlenden Algorithmen oder digitalen Werkzeugen, auch die gibt es, weder liegt es daran, dass es hier keine jungen Talente gäbe. Woran liegt es denn dann?
Weil wir in Europa nicht rechtzeitig geschafft haben, Plattformen aufzubauen, auf denen Daten gesammelt und genutzt werden. Eine Machtmaschine, das sind digitale Systeme, in der Regel organisiert als digitale Plattformen, auf denen entweder Menschen mit Menschen oder Menschen mit Maschinen interagieren und Daten, also maschinenlesbare Informationen, gesammelt werden können. Und der Trick, den den amerikanischen und zunehmend auch den chinesischen Superstar-Film, den der gelungen ist, der ist, rechtzeitig Systeme aufzubauen, die sich quasi zwischen Nutzer und jenen, die die Maschinen betreiben, dazwischen klemmen und die aus dieser Interaktion wertvolle Informationen herausziehen und denen dann es auch noch gelungen ist, dass die Information, die in diesen Machtmaschinen gespeichert ist, auch von den Betreibern der Machtmaschinen exklusiv genutzt werden können.
Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, wir sitzen vor allem in China und in den USA. Europa ist da so ein bisschen abgehängt. Europa hat sich vielleicht auch selber so ein bisschen abgehängt, weil wir in Europa sagen, naja, wir wollen eigentlich weder diesen Überwachungskapitalismus US-amerikanischer Schule, noch wollen wir diese Digitaldiktatur, wie sie in China praktiziert wird. Sie nennen das im Buch moralische Überlegenheit und Sie spotten über Datenschutz als europäische Religion. Haben Sie dafür nur Sarkasmus übrig?
Nee, um Gottes Willen. Also die Formulierung Datenschutz als Religion, die stammt auch nicht von uns.
Sie zitieren die genüsslich.
Jedenfalls zitieren wir erstmal einen ganz gut beobachtenden Artikel der Kollegen des Economist, die im Kern sagen, dass wenn es in Brüssel so etwas wie eine Religion gäbe, dann wäre es der Datenschutz. Irgendwie eine dominierende Schule, von der alle der festen Überzeugung sind, dass an dieser Denkschule die Welt genesen muss. Und worauf wir hinweisen, ist, dass der europäische Datenschutz aus einer gewissen Balance herausgeraten ist, die er einmal hatte. Nämlich der europäische Datenschutz hatte immer zwei Stoßrichtungen. Die eine war der Schutz der Privatheit, aber gleichzeitig hatte der europäische Datenschutz ganz stark im Fokus dafür zu sorgen, dass wichtige Informationen zugänglich bleiben für alle, damit eben genau nicht so starke Informationsasymmetrien, Wissen durch Macht, dadurch entsteht, dass nur wenige Zugriff auf die relevanten Informationen haben. Und diese Denkschule, die ist im Grunde zurückgedrängt worden. Insofern brauchen wir in Europa so etwas wie einen Neustart. Wir müssen verstehen, dass natürlich auch in Zukunft der Schutz der Privatheit eine wichtige Rolle spielen darf, aber dass im Umkehrschluss es nicht heißen darf, dass wenn Unternehmen, die im Silicon Valley sitzen, irgendwie schaffen, mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung gut zurechtzukommen, plötzlich sie in eine Situation geraten, dass sie die einzigen sind, die noch Zugang zu Informationen haben, während europäische Wettbewerber überhaupt keine Chance mehr haben, einen ähnlichen Wissensschatz, in Klammern Datenschatz, aufzubauen.
Ihr Gegenmodell, das haben Sie schon auch im letzten Buch, das Digital, angedacht 2017 und verfeinern dieses Gegenmodell jetzt, das ist, wir bräuchten zu einer Datenschutzgrundverordnung auch noch eine Datennutzgrundverordnung. Was heißt das?
So ist es. Also schon in unserem letzten Buch, das Digital, haben wir eine Skizze eines Entwurfs gemacht, wie eine sogenannte progressive Datenteilungspflicht aussehen könnte. Und als wir das schrieben damals, da war uns schon klar, irgendwie, das ist aber extrem juristisch und kompliziert gedacht. Und was heißt jetzt überhaupt das progressiv? In Klammern, je mehr Daten ein Unternehmen hat, desto mehr teils. Und im Kern sind wir bei der Idee auch geblieben. Aber wir haben sie doch deutlich weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, wir haben damals das ein bisschen sehr kompliziert angegangen. Und auch der Begriff Datenteilungspflicht, der ist irgendwie ein bisschen missverständlich, weil Teilungspflicht, das hört sich so an, dass die einen was abgeben müssen und dann wird das aufgeteilt. Aber das ist ja bei Daten überhaupt nicht so. Heute reden wir von der Notwendigkeit, dass Europa die Zugangsrechte zu Daten neu regeln muss. Das heißt, wenn Unternehmen oder auch andere Institutionen irgendwie auf einem riesigen Datenschatz sitzen und es geschafft haben, diesen exklusiv zu nutzen, und zwar nicht nur, weil sie irgendwie intern irgendwie ganz clever dabei waren, irgendwie Daten aufzuhäufen, sondern diese Daten in der Regel ja auch in Interaktion mit anderen Unternehmen oder mit vielen, vielen Bürgern entstanden ist, dann bedeutet das im Kern, dass der Charakter dieses Datenschatzes zumindest teilweise den Charakter eines öffentlichen Guts haben muss.
Also um das richtig zu verstehen, Sie wollen nicht, wie bisher im europäischen Datenschutz, begrenzen, wie viel zum Beispiel Google sammeln und speichern darf, sondern Sie sagen, wir alle müssen darauf zugreifen dürfen.
So ist es. Wir wollen den Fokus wegrücken von dem Versuch, und das hat der europäische Datenschutz immer gemacht, Daten zu verknappen. Das Spiel ist sowieso verloren, das wissen wir auch alle. Was wir gesehen haben, ist, dass der Versuch, Daten zu verknappen, dazu geführt hat, dass die wertvollen Daten in den Händen von ganz wenigen Machtmaschinen gelandet sind. Und was wir jetzt wollen, ist zu sagen, da wo Daten durch Interaktion mit anderen entstanden ist, da muss es auch möglich sein, dass der Mehrwert aus diesen Daten nicht ausschließlich bei jenen landet, die die Machtmaschinen betreiben, sondern das ist der cleverere Weg, ist diese Datenschätze all jenen zugänglich zu machen, die einen Beitrag zum Fortschritt leisten können. Das können Wissenschaftler sein, das können Konkurrenzunternehmen sein in Märkten, in denen die Machtmaschinen irgendwie Monopolcharakter angenommen haben und es dringend notwendig ist, mehr Konkurrenz wieder auf diese Märkte zu schaffen. Aber das könnten per se auch Non-Profit-Organisationen sein oder Individuen, alle, die einen Mehrwert aus diesen Daten im Sinne eines fortschrittlichen Nutzens ziehen können, die sollen künftig mehr Zugang zu diesen Daten auch bekommen können. Warum? Weil es weder fair noch richtig noch juristisch begründbar ist, dass wenige, denen es gelingt, irgendwie ganz clever monopolartig Machtmaschinen aufzusetzen, alleine den Mehrwert daraus ziehen können. Das ist nicht gut für den Wettbewerb insgesamt, das ist nicht gut für Märkte und das ist schon gar nicht gut für die Gesamtheit, für Kunden oder für Gesellschaften, denn wir zahlen doppelt. Wir zahlen zum einen mit unseren Daten, die wir kostenlos abtreten, und wir zahlen im zweiten dadurch, dass, wenn Monopole entstehen, der Fortschritt und die Innovation verlangsamt wird.
Sie wollen also diese Datenmonopole brechen und Sie haben dieses Modell wirklich fein ausgearbeitet in dem Buch. Erklären Sie uns, wie soll das funktionieren, dass ein Digitalkonzern wie Google, wie Facebook, dass die nicht sagen, da könnt ihr doch in Europa noch so sehr rufen, ihr wollt unsere Daten haben, warum sollten wir die euch geben? Wie wollen Sie das erzwingen?
Ganz einfach, indem man es reguliert. Es ist so ein allgemein weit verbreitetes Missverständnis, dass die großen amerikanischen Superstar-Firmen sich nicht europäischer Gesetzgebung beugen würden. Das tun sie. Das tun sie natürlich auch in der Datenschutzgrundverordnung. Nun, die ist nicht besonders clever gestrickt. Der europäische Gesetzgeber kann ganz klar sagen, wer nicht bereit ist, Zugang zu bestimmten Daten zu gewähren, der darf auf dem europäischen Markt nicht teilnehmen. Genauso wie ein amerikanisches Unternehmen, das nicht der Datenschutzgrundverordnung sich unterwirft, ebenfalls kein Recht hat, im europäischen Markt wirtschaftlich tätig zu sein. Das ist der Hebel. Und das kann im Übrigen auch nicht nur die EU, das können auch große andere Länder, die Marktmacht haben. Und diese Entwicklung sehen wir. Also in Indien haben wir ganz ähnliche Tendenzen, wo die sagen, wer sich nicht der indischen Gesetzgebung unterwirft, der hat in Indien keinen Zugang zum Markt. Und dann kann sich Facebook überlegen, unterwerfe ich mich europäischer oder indischer Regulierung oder bleibe ich aus diesem Markt außen vor? Und da wissen die ganz genau, dass der europäische Markt viel zu interessant ist, als dass sich nicht auch diese wahnsinnig mächtigen, wahnsinnig wertvollen, wahnsinnig profitablen Unternehmen den großen europäischen Markt nicht außen vor lassen können oder wollen. Dann akzeptieren sie lieber die Regeln, die der europäische Gesetzgeber ihnen auferlegt. Und im Übrigen, genau das sehen wir jetzt auch in der europäischen Regulierung. Es gibt ja zwei sehr interessante juristische Vorschläge zum Digital Markets Act und der Digital Services Act, die im Übrigen diese Idee der Zugangsrechte zu Daten öffnen ja auch schon integriert haben.
Ein Modell, um die Datenmonopole der großen Digitalkonzerne zu brechen, von Thomas Ramge. Er ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur und er hat dieses Modell entwickelt, gemeinsam mit Viktor Mayer-Schönberger. Und nachlesen kann man das in dem Buch Machtmaschinen, warum Datenmonopole unsere Zukunft gefährden und wie wir sie brechen, für 20 Euro bei Murmann erschienen. Dankeschön für das Gespräch.
Ich danke ganz herzlich.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und da haben wir ja heute darüber gesprochen, wie Strukturen zu Ungleichheit führen, wie Machtmonopole entstehen, finanzielles Ungleichgewicht. Und das sind ja insgesamt Ungleichheiten, die in der Pandemie oft noch zugenommen haben. Was dagegen tun? Es gibt einen ziemlich radikalen Vorschlag, der seit einigen Jahren immer wieder auf dem Tisch landet. Und das ist der Vorschlag eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist dann, manchmal habe ich den Eindruck, so ein bisschen so ein Allheilmittel. Allein das macht mich so ein bisschen skeptisch. Barbara Preinsack ist Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Wien und die untersucht in ihrem aktuellen Buch Vom Wert des Menschen, wie realistisch die Idee eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens ist. Guten Tag nach Wien, Frau Preinsack.
Guten Tag, Herr Rapanzl.
Ja, zurzeit sind Sie natürlich als Wissenschaftlerin auch viel damit beschäftigt, zu untersuchen, wie sich die Pandemie auf das Leben der Menschen auswirkt. Wie sehr steht da jetzt auch dieses Buch im Eindruck der Corona-Krise?
Also den Entschluss, dieses Buch zu schreiben, den hatte ich vor dem Beginn der Krise gefasst. Die Corona-Krise hat das Ganze natürlich zugespitzt und hat in vielen Ländern dieses Thema Grundeinkommen noch viel aktueller werden lassen. Und es ist zum einen deshalb, weil Menschen einfach auch diese Ungleichheiten sehen, die sind viel stärker sichtbar, und weil es mehr existenzielle Ängste gibt. Und diese existenziellen Ängste haben auch viele Menschen, die sich vorher sicher geglaubt haben. Und das scheint eine größere Offenheit gegenüber Debatten dieses Themas zu bewirken.
Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist viel breiter als einfach nur in Anführungsstrichen Geld. Das deutet der Buchtitel von Ihnen ja schon an, Vom Wert des Menschen. Geht es eigentlich mehr um Würde, Solidarität?
Also für mich ist das Geld kein Selbstzweck, auch beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Was ich in dem Buch auch versuche zu zeigen, durch die Gespräche mit Menschen, die da vorkommen, aber auch mit dem Hinweis auf Debatten in anderen Ländern, wenn ein bedingungsloses Grundeinkommen sicherstellen soll, dass alle Menschen genug für ein würdevolles Leben haben, dann ist im Idealfall ein Teil dieser Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht über Geld, sondern zum Beispiel über öffentliche Daseinsvorsorge, über den öffentlichen Transport, über die Krankenversorgung, Bildung, also alle diese Dinge, die man, wenn man sie aus öffentlicher Hand bekommt, nicht mehr am freien Markt kaufen muss als einzelner Mensch. Und das, was man sozusagen nicht zur Verfügung gestellt bekommt über die öffentliche Daseinsvorsorge, das würde dann als Geld ausbezahlt werden. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, wenn man es genau nimmt, ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Geldanteilen und aus Nicht-Geldanteilen besteht.
Das macht es ja so spannend, weshalb die Diskussion gar nicht so sehr entlang ideologischer Linien verläuft, wie ich das gedacht hätte. Also Sie reisen wirklich durch die ganze Welt, treffen und gucken sich Projekte an in den USA, in Australien, in Finnland, natürlich in Österreich, in Deutschland. Und es gibt durchaus so liberale Politiker, die dann ganz klassisch vertreten, das sei also des Teufels ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber sie treffen zum Beispiel ein Paar in Nordengland, in einer wirklich völlig runtergewirtschafteten Gegend, wo die Menschen echt mehr staatliche Unterstützung brauchen könnten. Aber auch die sind gegen ein Grundeinkommen. Warum?
Genau, in dem konkreten Fall, und dieses Paar ist auch repräsentativ für das, was viele andere Menschen sagen. Sie sagen, wenn wir jetzt unter Anführungszeichen einfach nur Geld an Menschen auszahlen, die es schwer haben, dann lenken wir wieder von den strukturellen Problemen ab. Das heißt, also in den Grundeinkommensmodellen, die jetzt nicht für einen kleinen, schlanken Staat eintreten und die sich nicht als sehr liberale Modelle verstehen, die sehen immer schon auch vor, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, dass die öffentliche Verantwortung für die Menschen durch ein Grundeinkommen nicht zurückweichen darf. Mir persönlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht den Menschen einfach sagt, hier hast du Geld und alles andere ist jetzt egal, reg dich nicht mehr auf, geh aus dem Arbeitsmarkt raus. Also das Geld darf kein Abspeisen der Menschen, keine Stilllegungsprämie sein.
Ja, Stilllegungsprämie ist so ein ganz böses Wort für einen sich verändernden Arbeitsmarkt, wenn Menschen zum Beispiel durch künstliche Intelligenz oder Roboterisierung ihren Job verlieren und eben keinen dieser neu entstehenden Jobs bekommen. Das ist einer der Kritikpunkte und es gibt zuhauf Kritikpunkte. Ein zweiter ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich so eine Art Herdprämie unter neuem Namen ist. Also Frauen wieder zurück in die Heimarbeit bringt.
Das ist ein Kritikpunkt, den ich oft höre und den ich gar nicht wegwischen möchte. Ich glaube, gerade in Ländern, wo es um die Geschlechtergerechtigkeit nicht gut bestellt ist, ist das eine reale Gefahr. Die Frage ist allerdings, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen Frauen in der Summe schlechter stellen würde, als es jetzt der Fall ist. Es ist ja nicht so, dass es heute nicht schon die Tendenzen gäbe, den Frauen aus dem Arbeitsmarkt zu drängen, auch zum Teil über politische Inhalte. Das heißt, man müsste dieser Gefahr zum Beispiel durch Jobgarantien für Frauen, die nach Karenzzeiten wieder einsteigen oder ältere Arbeitnehmerinnen, die ihren Job verloren haben, über diese Instrumente müsste man dieses Problem lösen. In der Summe glaube ich, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen gerade für Frauen mehr Vor- als Nachteile hat, weil auch sehr, sehr, sehr viele Frauen von Armut betroffen und von Armut bedroht sind.
Ein zweiter üblicher Einwand ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen belohnt Faulheit. Gerade diese Woche noch hat der deutsche Arbeitgeberpräsident gesagt, statt die Grundsicherung in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu entwickeln, das würde die Arbeitsanreize verringern, muss alles dafür getan werden, die Menschen wieder schnell in die Arbeit zu bringen. Stimmt das? Was zeigen die Untersuchungen? Macht Grundeinkommen faul?
Also es gibt derzeit und nach heutigem Stand kein einziges Land, in dem ein sogenanntes universelles bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt wurde. Also ein Grundeinkommen, das für alle gilt. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, diese Frage jetzt auch auf wissenschaftlicher Basis mit Ja oder Nein zu beantworten. Allerdings gibt es natürlich Experimente mit bedingungslosen Grundeinkommenszahlungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und hier sehen wir, dass die Erwerbsarbeit nicht wesentlich zurückgeht. Das heißt, es gibt keinen Beweis dafür, dass es nicht eintreten würde. Es gibt keine starken Indizien, dass es eintreten würde. Auch wenn man Menschen hypothetisch fragt, ob sie ihre Erwerbsarbeit aufgeben würden, sagen die meisten nein. Es ist auch, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, dass ja viele Menschen auch Arbeit tun, die nicht bezahlte Erwerbsarbeit ist, die ja auch nicht faul sind. Also ich würde bereits die Prämisse dieser Frage, dass alle, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, jetzt faul sind, diese Prämisse würde ich natürlich auch schon angreifen. Es gibt manche Menschen, die faul sind, die Mehrheit ist es nicht.
Und der größte Kritikpunkt lautet, das bedingungslose Grundeinkommen sei schlicht unbezahlbar. Ich war jetzt überrascht, wie viele verschiedene Modelle Sie gefunden haben, in denen das schon ziemlich konkret durchgerechnet worden ist. Also nur mal so ein Beispiel. Es gibt ein Modell für Österreich, da würde 1000 Euro an jeden Erwachsenen ausgezahlt, 500 Euro für jedes Kind. Gleichzeitig würden Gehälter und Löhne komplett von Steuern und Abgaben befreit und gleichzeitig würden die Konsumsteuern, also Mehrwertsteuer, auf 100% erhöht. Gehen solche Rechnungen auf?
Also die Rechnungen gehen manchmal am Papier auf. Ob sie wirklich aufgehen würden, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil jedes Modell natürlich Annahmen trifft. Und wenn man diese Annahmen ändert, dann fällt das Modell manchmal in sich zusammen.
Zum Beispiel?
Wenn man zum Beispiel Annahmen darüber macht, wie sich es auf das Konsumverhalten auswirken würde, wie sich es auf die Konsumgüterpreise auswirken würde, wie sich es auf die Erwerbsarbeit auswirken würde. Das sind Annahmen, auf denen diese Modelle dann auch beruhen, die ja nicht beweisbar sind, solange wir das nicht beobachten können, auch in einem Experiment. Also auch, also wie die Löhne sich entwickeln würden, das ist auch eine sehr komplexe Frage. Es gibt generell, und ich glaube, das ist der Punkt, generell ist es immer ein Fehler zu sagen, wir haben so und so viele Millionen Einwohner, wir rechnen jetzt mal 1000 und das sind die Kosten des Grundeinkommens. So ist es natürlich nicht. Also man müsste sich ansehen, in welches Steuermodell ist es eingebettet, wie viele Ersparungen gibt es dann und dann hätte man den zusätzlichen Finanzbedarf. Und da gibt es zwei Hauptansätze, den Ansatz, den Sie erwähnt haben.
Mit der Konsumsteuer.
Genau, und zusätzlich einige neue Steuern werden eingeführt, die Konsumsteuer wird erhöht, Abgaben auf Arbeit kommen weg. Ich bin keine Anhängerin dieses Modells, sage ich ganz offen. Das würde, glaube ich, sozial sehr ungerecht sein. Der zweite große Ansatz sind Modelle, die die Einkommensteuern nicht abschaffen würden, sondern der Höchststeuersatz würde sogar schon bei etwas geringeren Einkommen ergreifen, als es heute der Fall ist. Aber dafür würde das Grundeinkommen auf die Einkommen draufkommen und würden dann eben mit dem Steuersatz, den man zahlt, mitversteuert werden. Das heißt, wenn ich heute wenig Einkommen habe, dann spüre ich das viel, viel mehr, als wenn ich viel Einkommen habe. Und zusätzlich sehen diese Modelle auch vor, dass Vermögen stärker besteuert werden. Das heißt, die Millionärin, das ist ja auch immer ein Argument, das man bringt, warum soll es die Millionärin bekommen? Die Millionärin bekäme es und würde mit dem Spitzensteuersatz mit versteuert werden. Und sie würde aber an anderer Stelle über die Versteuerung von Vermögen viel mehr beitragen, als es heute der Fall ist.
Man merkt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Ich war wirklich auch überrascht, wie viele Modelle, ich habe es gerade schon angedeutet, Sie da vorführen, die schon durchgerechnet worden sind. Ich habe eine Menge gelernt, ich habe aber vor allem auch gelernt am Ende, es sind noch unglaublich viele Fragen offen. Was hat Sie am Ende überzeugt? Gibt es da so den einen Gedanken?
Für mich ist es wichtig, in einer gerechteren Gesellschaft zu leben, in der es keine Armut gibt. Und wenn ich daran glaubte, dass ein wirklich treffsicherer Sozialstaat, der gerade in Zeiten, wo Menschen häufig von Jobwechseln betroffen sind, auch zum Teil ihre Arbeit verlieren und durch unterschiedliche Lebensphasen gehen, wenn ich daran glaubte, dass der Sozialstaat so verändert werden kann, dass auch wirklich effektiv Armut vermeidet, dann wäre das mein Ziel. Ich glaube es nicht. Ich bin eine Anhängerin des Wertes, dass man es als Menschenrecht anerkennen sollte, dass jeder Mensch gerade in reichen Ländern genug haben soll, um ein würdevolles Leben zu führen. Und um dieses Ziel durchzusetzen, scheint mir das bedingungslose Grundeinkommen, wenn nicht die perfekte Lösung, so doch die derzeit beste.
Das sagt Barbara Preinsack, Politikwissenschaftlerin in Wien und Autorin des Buches Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Das kostet 20 Euro und ist bei Brandstätte erschienen. Vielen Dank, Frau Preinsack.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.